Ja, es ist richtig schön, bei euch zu sein und mit euch zusammen unseren gemeinsamen Herrn anzubeten. Das ist ein richtiges Geschenk, einfach, dass man nicht alleine ist. Wir als Einzelne nicht alleine sind, aber auch wir als Gemeinde nicht alleine sind, sondern dass wir verbunden sein können miteinander und gemeinsam unterwegs sein dürfen. Ihr seid eine Mennonitenbrüdergemeinde und wir auch. Und das haben wir gerade gehört, AMBD bedeutet Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Brüdergemeinden. Und ich weiß nicht, wie präsent euch das ist, wenn ihr morgens hier reinkommt zum Gottesdienst, dass ihr eine Mennonitengemeinde seid. Oder was das überhaupt für dich bedeutet. Und vielleicht ist das etwas, was dich vielleicht sogar ein bisschen abstößt. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo man eher kritisch mit Geschichte umgeht und lieber eigentlich das hinter sich lassen möchte. Und ich merke das halt auch in Gemeinden und unter Christen, ja, dass viele, also ich weiß nicht, wie oft ich schon diesen Spruch gehört habe, vielleicht kennt ihr den auch, wir folgen doch nicht Menno Simons, sondern wir folgen doch Jesus. Und das ist absolut richtig und das ist absolut wahr und das ist auch das Allerwichtigste. Aber das Interessante ist, genau das hätte Menno Simons wahrscheinlich auch gesagt. Und ich habe mich ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt und ein bisschen gelesen von ihm und über ihn. Und ich habe den Eindruck, dass ihm selbst das extrem unangenehm wäre, wenn er wüsste, dass wir immer noch seinen Namen tragen. Weil das, was Menno Simons ganz wichtig war, was den ersten Täufern ganz, ganz wichtig war, das war dieser Vers hier. Ah, da ist er. Korinther 3, Vers 11. Ups. Ah, vielleicht können wir noch kurz ein bisschen länger sehen. Genau. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist das, worauf Gemeinde sich gründet. Das ist das, worum Gemeinde sich dreht und drehen soll. Und den Täufern war das unheimlich wichtig. Das war für sie total zentral. Und deshalb ist unser vielleicht bei dir vorhanden ist, vielleicht auch nicht, aber dieses Unwohlsein so, naja, Menno Simons ist absolut berechtigt und ist auch das, was er, glaube ich, so sehen würde. Es geht um Jesus bei Gemeinde und um niemand sonst. Die Predigt, die ich euch mitgebracht habe, soll heißen Radikal zurück zu Jesus. Wir sind auch eine Gemeinde, die so mit diesem geschichtlichen Erbe so ein bisschen so, ja, so hin und her gerissen ist und so. Aber wir hatten uns gedacht, dieses Jahr ist 500-jähriges Jubiläum der Täuferbewegung. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja, okay, ist euch bewusst, sehr gut. Das heißt, vor 500 Jahren, Ende Januar, ist die erste Glaubenstaufe durchgeführt worden. Das heißt, das ist ein total, total großes Jubiläum für uns als Nachfolger der Täufer. Und bei uns spielt das nicht so eine Rolle, dieser geschichtliche Hintergrund. Aber wir haben uns als Gemeinde gedacht, als Emanuel, dass wir das ein bisschen mehr in den Fokus einmal rücken wollen und einmal gucken wollen, okay, was war das Anliegen der Täufer? Was war das, was sie bewegt hat, vor 500 Jahren auszubrechen, aufzubrechen in der Kirche? Was haben sie sich dabei gedacht und woher kommt das? Und wir wollen nicht so sehr auf die Täufer selber gucken, sondern wir wollen uns von den Täufern inspirieren lassen, nochmal genau in die Bibel zu gucken und uns zu fragen, was war das, was sie damals so aufgeweckt hat, was sie so bewegt hat? Und wir haben da so eine ganze Predigtserie zugemacht, Radikal haben wir die genannt. Und zwar radikal, vielleicht klingt das für euch so ein bisschen nach gewalttätig, das ist aber nicht das, was gemeint ist, sondern im Gegenteil. Aber die Täufer gehörten zu so einem Seitenarm, sage ich jetzt mal, der Reformation, die man radikale Reformation dann später irgendwann genannt hat. Das war ein Sammelbegriff für Gruppen während der Reformation, die mit den Entwicklungen der Reformen von Luther und Zwingli nicht so viel anfangen konnten, beziehungsweise die gesagt haben, das geht uns nicht weit genug, die unzufrieden waren mit dem, was da gelaufen ist, die der Meinung waren, die Reformatoren machten sich zu abhängig von den Obrigkeiten in den Städten mit den Fürsten und waren nicht entschlossen genug, wirklich das umzusetzen, was man in der Bibel las. Und die sich radikalere Veränderungen wünschten. Und die Täufer gehörten zu dieser Gruppe. Radikal auch, weil das Wort radikal kommt von dem Wort Wurzel, lateinisch. Ja, Radieschen ist das Wurzelchen. Ne? Also radikal bedeutet zur Wurzel hin. Und das war so ein bisschen unser Gedanke. Wir wollen zurückgehen und auf unsere Wurzel gucken und schauen, worum soll es wirklich gehen? Was ist wirklich die Grundlage von uns? Und das ist auch das, was die Täufer wollten. Sie wollten zurück zur Wurzel. Sie sahen eine Kirche, die ihnen so wenig aussah wie die Gemeinde, die sie im Neuen Testament fanden. Und sie wollten zurück dahin, was Jesus ursprünglich mal gegründet hatte. Sie wünschten sich eine Gemeinde, die mehr nach Jesus aussah, die Jesus-mäßiger aussieht. Und radikal, weil halt das auch unsere Wurzel ist letztendlich. Also zurückzugucken in die Geschichte, ja, wo sind unsere Wurzeln und was bedeutet das, was macht das mit uns als Gemeinde und was bedeutet das für uns auch heute noch? Dabei ist mir wichtig, ich möchte nicht heute mit dem Finger auf irgendwelche anderen Gemeinden zeigen oder auf irgendwelche Gemeinderichtungen oder Kirchen oder wie auch immer, sondern wir wollen ganz bewusst, wollen wir uns fragen, wie es bei uns aussieht. Ja, wir wollen radikal uns selbst diese Fragen stellen, die die Täufer damals aufgeworfen haben. Ja? Wo brauchen wir persönlich oder wo brauchen wir als Gemeinden auch neuen Aufbruch? Ja, wo sind wir verkrustet? Was bedeutet es für uns heute, radikal Jesus nachzufolgen? Und wie können wir als Einzelne und als Gemeinden Jesus-mäßiger unterwegs sein? Das möchte ich mit euch heute, da möchte ich mir ein bisschen Gedanken mit euch drüber machen, ein bisschen drüber nachdenken. Und ich würde euch bitten, wenn ihr eine Bibel dabei habt, einmal Apostelgeschichte 3 aufzuschlagen. Und zwar ist eine ganz bekannte Geschichte. Wenn ich die lese, dann denke ich mal an so ein Lied, das ich in der Sonntagsschule gelernt habe. Und zwar lese ich ab Vers 1, aber ab Vers 3 ist es auf der Wand. Eines Nachmittags in der Stunde des öffentlichen Gebetes stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Da wurde gerade ein Mann herbeigebracht, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte: "Sieh uns an." Der tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf und konnte tatsächlich stehen und gehen. Mit Petrus und Johannes ging er in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Jesus war gestorben, auferstanden, Pfingsten war gewesen, die Gemeinde hat den Heiligen Geist bekommen und dann passiert diese Geschichte. Und sie bleibt nicht unbemerkt. Ja, die Menge im Tempel bemerkte das. Sie kannten diesen Mann, er saß ja immer da an dem Tor und plötzlich lief der umher. Und sie stellten Petrus und Johannes zur Rede. Was ist da passiert? Wie kommt es, dass er jetzt plötzlich hier rumläuft? Und auch die Offiziellen im Tempel, die Priester und der Tempelhauptmann, bekamen davon Wind, weil sich diese Menschenmasse um Petrus und Johannes bildete. Und sie verkündeten Jesus und erzählten, wie das kommen konnte, dass dieser Gelähmte plötzlich da herumlief und rumsprang und Gott lobte. Und das gefiel dem Tempelhauptmann und den Priestern nicht. Und so steckten sie Petrus und Johannes ins Gefängnis. Und ließen sie da über Nacht und am nächsten Tag wurden sie dem Hohen Rat vorgeführt. Und an der Stelle lesen wir weiter. In Kapitel 4, ab Vers 7. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und fragten sie: "Mit was für einer Kraft habt ihr diesen Mann geheilt? In wessen Namen habt ihr das getan?" Vom Heiligen Geist erfüllt, erwiderte Petrus: "Führer des Volkes, verehrte Ratsälteste, wir werden heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört. Wir werden gefragt, wodurch dieser Mann gesund wurde. Nun, ihr sollt es wissen und das ganze Volk Israel auch. Es geschah im Namen von Jesus, dem Messias aus Nazareth. Im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. In der Kraft seines Namens steht dieser Mann hier gesund vor euch. Ja, das ist der Stein, der von euch den Fachleuten als unbrauchbar verworfen wurde, der nun zum Eckstein geworden ist. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden." Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. In wessen Namen habt ihr das getan? Warum habt ihr das getan, was ihr getan habt? Mit welcher Kraft habt ihr das getan? Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, sowas zu tun? Die Antwort der ersten Gemeinde ist immer Jesus. Die Antwort ist immer Jesus. Jesus ist das Fundament und ist die Mitte seiner Gemeinde. Er hat sie erlöst, er hat sie gerettet, er ist ihr Herr. Und seine Gemeinde handelt wie Jesus, handelt wie er. Und das finde ich so faszinierend an dieser Geschichte. Exakt so hätte sie auch mit Jesus als Hauptperson passieren können. Und so ähnlich ist sie unzählige Male in den Evangelien passiert. Wir lesen diese Geschichten immer wieder. Jesus begegnet einem Menschen, der in Not ist, der krank ist, der gefangen ist. Jesus befreit ihn. Eine Menschenmenge bildet sich. Jesus predigt. Irgendwelche religiösen Führer finden das nicht gut und verwickeln Jesus in ein Streitgespräch. Das ist etwas, was wir unzählige Male in den Evangelien lesen, was Jesus die ganze Zeit gemacht hat. Pilgram Marpeck, einer der frühen Täufer, hat es mal so formuliert: Die Kirche ist die Verlängerung der Inkarnation. Wir lesen in dieser Geschichte, dass die Gemeinde genau das tut, was ihr Jesus getan hat. Die Gemeinde folgt ihrem Jesus und handelt wie er. Die Gemeinde ist die Verlängerung der Inkarnation. Gott wird Mensch in Jesus und der Körper Jesu verlässt diese Erde wieder, aber sein Leib bleibt zurück. Die Gemeinde ist immer noch der Leib Christi in dieser Welt. Die Gemeinde ist die Verlängerung der Inkarnation. Und ich möchte dieses Bild von Gemeinde, möchte ich euch jetzt einmal so mitgeben und euch bitten, das für den Rest der Predigt so mitzunehmen. Silber und Gold hab ich nicht, hat Petrus zu diesem Mann gesagt. Ja, da ist eine Kirche, da ist eine Gemeinde Jesu, die nicht sehr begütert ist, die nicht reich ist, die nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Petrus und Johannes hatten nichts in der Tasche, was sie ihm hätten hinschmeißen können. Hat er zumindest so gesagt. Das ist eine Gemeinde, die schwach ist. Ja, sie fallen auf, sie werden verhaftet, sie haben keine Möglichkeit, sich da selbst rauszuholen aus dem Gefängnis, sondern sie müssen einfach diese Willkür der Behörden über sich ergehen lassen. Das ist eine Gemeinde, die schwach ist. Das ist eine Gemeinde, die am Rand stehend ist, die nicht im Zentrum der Gesellschaft ist, die nicht machtvoll ist, die nicht der Mainstream ist, sondern die vom Rand der Gesellschaft in die Gesellschaft hineinwirkt. Aber da ist eine Gemeinde, die mit Jesus unterwegs ist und die deshalb vollmächtig ist und deren Liebe leuchtet, deren Liebe so anders ist als das, was die Menschen sehen und kennen. Das ist die Gemeinde Christi gewesen. Folgt mir nach, hat Jesus gesagt. Und das ist das, was die ersten Christen gemacht haben. Die erste Gemeinde sah Jesus-mäßig aus, weil sie Jesus-mäßig unterwegs waren. Weil sie Jesus-mäßig drauf waren, wollte ich sagen, aber. 300 Jahre lang war das die Situation der Gemeinde. Einfach, schwach, am Rand der Gesellschaft stehend, aber sie hatten eine Vollmacht. Die Liebe untereinander war nicht zu übersehen. Und so hat die Gemeinde sich im Römischen Reich ausgebreitet. In allen großen Städten wurden Gemeinden gegründet. Ja, wir lesen das zum Teil in der Apostelgeschichte, wie Paulus von Stadt zu Stadt zieht und in der großen Stadt ist eine Gemeinde und da ist eine Gemeinde. Und dann kommt er irgendwann nach Rom und da ist schon eine Gemeinde, bevor er überhaupt hingekommen ist. Das Christentum hat sich im Römischen Reich ausgebreitet wie ein Lauffeuer. Weil da Kraft da war, weil Gott am Werk war, unaufhaltsam hat sich das Evangelium ausgebreitet. So stark, dass etwa im 4. Jahrhundert ein römischer Kaiser, Konstantin I., den Eindruck hatte, dass es machtstrategisch klug wäre, wenn man das Christentum zur führenden Religion im Römischen Reich machen würde. Und das hat er getan. Da gibt es ein paar Geschichten, dass er eine Vision gehabt hatte, wie auch immer, was ihn dazu bewegt hat, soll heute nicht Thema sein, sondern das, was es mit der Gemeinde gemacht hat. Plötzlich stand die Gemeinde nicht mehr am Rand der Gesellschaft, sondern plötzlich stand die Kirche im Zentrum. Sie hatte die Gunst des Kaisers. Und mit dem Kaiser hatte sie plötzlich Zugriff auf Macht und auf die Mittel des Römischen Reiches. Und es begann ein Prozess, der Europa in den nächsten Jahrhunderten zum christlichen Abendland gemacht hat. Und das begründet hat, was wir Christentum nennen würden heute. Christen waren plötzlich nicht mehr Außenseiter. Es war plötzlich vorteilhaft, Christ zu sein. Es war gut für die Karriere, Christ zu sein. Und man hat große, prunkvolle Kirchengebäude gebaut. Die Kirche stand jetzt in der Gesellschaft ganz, ganz oben. Als Großgrundbesitzer, als Partner des Staates, als Hüter der moralischen und geistlichen Werte, eine mächtige, reiche Organisation mit dem Monopol für Seelenheil. Ja, die Heilsgüter Gottes wurden von der Kirche ausgeteilt. Die gehörten ihr. Es war ihr Monopol, was sie hatten. Und in diesem ganzen Prozess gab es ein Problem. Jesus. Zu einer Reichskirche, die der Kaiser angehörte und mit der er ein großes Reich regieren wollte, das passte irgendwie nicht zu diesem Jesus, von dem wir im Neuen Testament lesen. Diesem Christus, der zu den Schwachen und Ausgestoßenen hingeht, der für die Unterdrückten da ist, der zu Reichen und Mächtigen, ja, der für Reiche und Mächtige scharfe Worte hatte, der sie konfrontiert hat, der sich für Vergebung und Gerechtigkeit eingesetzt hat, der seine Jünger zu radikaler Nächstenliebe aufgefordert hat, zu einer Nachfolge, die im Kontrast zur Gesellschaft steht. Und der davon sprach, die andere Wange hinzuhalten und nicht mit Krieg und Gewalt ein Reich zu formen und zu bauen und zu schützen. Das alles passte nicht zu einem Reich. Dieser Jesus passte da nicht rein. Im Alten Testament gab es ein paar Sachen, die man ganz gut nehmen konnte. Aber dieser Jesus, das war schwierig. Und dann war da noch das Kreuz. Ja, das Symbol für den Triumph von Liebe über Hass und Gewalt. Triumph von Vergebung über Vergeltung. Triumph von Sieg durch Schwäche und Opfer. Hingabe des Lebens, anstatt Leben zu nehmen. Das war ein ganz unangenehmer, ganz, ganz schwieriger Punkt. Das Kreuz stand nämlich nicht nur für diese Dinge, weil Christus da gestorben war, sondern es stand auch für die Brutalität und für die Unterdrückung des Römischen Reiches. Dieses Römischen Reiches, was jetzt diesen Jesus, den sie selbst gekreuzigt hatten, zu einer Leitfigur machen wollte. Mit diesen Lehren und diesem Vorbild von Jesus konnte man kein Reich regieren. Was macht also eine Reichskirche, die sich die neu gewonnenen Privilegien mit dem Kaiser ungern verscherzen möchte? Jesus ganz rausschmeißen aus dem Christentum ist schwierig. Ja, den Christus aus dem Christentum rauszuschmeißen, das geht halt nicht so gut. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Man konnte seine Lehre neu bewerten. Man konnte das, was er gesagt hat, anders einordnen. Ja, heute mal würde man vielleicht sagen, reframen. Und man könnte sie dadurch so ein bisschen zähmen und ihnen die Sprengkraft nehmen. Relativieren und zur Seite diskutieren. Und am eindrücklichsten ist das ein eindrückliches Beispiel ist die Bergpredigt. Ja, die Bergpredigt ist ein super herausfordernder Text. Da sind so viele Sachen drin, da könnten wir jetzt gut ins Gespräch und in die Diskussion kommen. Das ist schwierig, da einfach zu sagen, jo, so machen wir das. Aber da ist eine Spannung, das merken wir auch. Eine Herausforderung an uns, die deutlich macht, dass das mit menschlichen Mitteln auch nicht möglich ist, so zu leben. Dass wir Jesus brauchen, dass wir ihn brauchen. Aber wie geht eine große Reichskirche mit diesem Thema um? Und im Laufe der Kirchengeschichte gab es da verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, die vorgeschlagen wurden. Die Bergpredigt sei nur für Mönche und Priester geeignet, also auch nur für die gedacht. Die Bergpredigt ist nicht für diese Zeit, sondern ist erst für das kommende Reich Gottes. Also wenn das Reich Gottes da ist, dann gilt die Bergpredigt, aber bis dahin nicht. Die Bergpredigt ist nur für den privaten Bereich, also da, wo im Haus mit den Kindern und der Frau vielleicht und so, aber nicht für die Öffentlichkeit. Da gelten andere Regeln. Oder die Bergpredigt ist eigentlich gar nicht dazu da, befolgt zu werden, sondern ist eigentlich nur dafür da, sozusagen unsere innere Einstellung zu prägen, zu bestimmen. Und so hat man diesen herausfordernden Text, ja, der sticht in der Seite und der uns zu Jesus treiben soll, würde ich behaupten, hat man den schön gut sortiert und hat ihn ins Regal gestellt. Und der Vorteil dieses Vorgehens, man konnte weiter diesen Jesus verehren. Man hat ihn weiter angebetet, man hat in künstlichen Darstellungen, überall war Jesus. Man hat ihn weiter verehrt, aber man musste nicht mehr auf ihn hören. Und man sieht das auch in den Bildern. Der gute Hirte, das ist eine Darstellung aus den ersten drei Jahrhunderten, aus Katakomben in Rom. Ja, dieses Bild von Jesus als gutem Hirten, der sich um seine Herde kümmert, der da ist, der spürbar nah ist. Dieses Bild wurde immer mehr verdrängt von dem, ich glaube, mein Ding funktioniert nicht, ne? Ihr klickt einfach weiter, ne? Muss ich dahin? Okay, alles klar, perfekt. Dieses Bild von dem guten Hirten wurde immer mehr verdrängt von dem Jesus, der auf dem Thron sitzt, von diesem herrschaftlichen, unnahbaren Kaiser Jesus, der gar nicht so anders aussah wie Konstantin. Und das Kreuz war nicht länger ein Symbol für gewaltlose, sich aufopfernde Liebe, sondern es wurde in eine militärische Standarte umgewandelt. Und Armeen marschierten mit dem Zeichen des Kreuzes in die Schlacht. Das Christentum drängte seinen Christus an den Rand. Es wurde weiter viel von ihm geredet, er wurde verehrt, in Kunstwerken dargestellt, wie gesagt. Aber die Gemeinde Jesu Christi sah überhaupt nicht mehr nach ihrem Christus aus. Die Gemeinde, die Kirche sah überhaupt nicht mehr jesusmäßig aus. Und über 1200 Jahren war das, wie es war, bis zur Reformation. Nicht erst da, komme ich gleich nochmal zurück, aber 1200 Jahre später schreibt ein holländischer Theologe, Menno Simons, diese Worte. Weil ich sehe, wie die ganze Welt im Verlauf der Zeit durch die unverständigen Lehrer und Prediger, welche nichts als ihr Fleisch und das Irdische gesucht haben und die Mitwirkung der untreuen Fürsten verleitet worden und abgewichen ist und sie fälschlich unter Christi Namen dahin geführt worden sind, ihr Vertrauen auf das hoffärtige, unsere abgöttische und gottlose Fleisch, auf die unnützen Fabeln, Lehren und Gebote der Menschen, auf eine abgöttische Taufe und ein Abendmahl, auf Bilder, Holz, Stein, Gold, Silber, Wasser, Brot und Wein, auf eitle, falsche und unnütze Verheißungen zu setzen. Und es so weit gekommen ist mit denen, die sich des Namens Christi rühmen, dass auch nicht ein einziges Wort weder in ihrem Glauben noch in ihrer Liebe noch in ihren Sakramenten und in ihrem Leben gefunden wird, von welchem man mit Wahrheit sagen könnte, dass es mit der Lehre oder dem Leben Christi übereinstimme. Das ist halt dieses Urteil, was die Täufer über die damalige Gemeindekirche gefällt haben. Da ist gar nichts mehr von Jesus übrig geblieben. Jesus ist so gründlich an den Rand geschoben worden, dass die Kirche überhaupt gar nichts mehr mit dem Leben oder der Lehre von Jesus zu tun hat. Gar nichts in diesem riesigen Kirchenapparat stinkt mit der Lehre und dem Leben Jesu überein. Und die Täufer waren nicht die Ersten, die das bemerkt haben und die der Zustand der Kirche beunruhigt haben. Die Klosterbewegung, die christlichen Mystiker, die Waldenser, da gab es immer wieder diese Erweckungs- und Aufbruchbewegung, wo Leute das entdeckt haben, dass der wahre Jesus so anders ist wie diese Kirche und die da Veränderungen wollten. Und sie gehörten in diese lange Reihe von Bewegungen, die aus einem Status quo ausbrechen wollten, die durch das Lesen der Evangelien auf Jesus gestoßen sind und die ihm nachfolgen wollten. Und wenn ich die Täufer sage, dann klingt das so, als wenn das eine Gruppe wäre. Aber das ist auch nicht, stimmt auch nicht, sondern es waren viele Bewegungen in vielen Ecken Europas, die teilweise im Kontakt standen, mehr oder weniger intensiv. Aber es gab Dinge, die sie verbunden haben oder die sie zusammengebracht haben, die sie gemeinsam hatten. Und trotz vieler Unterschiede zeigten sich mit der Zeit gemeinsame Grundüberzeugungen. Und ein britischer Autor Stuart Murray hat ein Buch geschrieben, Nackter Glaube, in dem er als nicht sozusagen historisch mit dem Täufertum verbunden, gibt es so ein Netzwerk in England, die sozusagen diese Strömung in der Kirchengeschichte so spannend finden, einfach von diesen Themen, die den Täufern wichtig waren. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, das ist sehr interessant. Und er sagt, die Täuferbewegung ist zutiefst Jesus-zentriert und eng verbunden mit dem Ruf zur Nachfolge. Die Täufer waren überzeugt, ich habe auch hier einen Monitor, ne? Sehe ich gerade jetzt erst. Die Täufer waren überzeugt, dass Kirche Jesus-mäßig sein muss. Und für sie bedeutete das, Christen sollen dem Vorbild Jesu nachfolgen und seiner Lehre gehorchen, unabhängig von den Konsequenzen. Die Bibel soll Richtschnur sein in theologischen, ethischen und gemeindlichen Fragen. Trennung von Staat und Kirche, die Glaubenstaufe. Leute werden auf ihre Überzeugungen werden sie getauft, als äußeres Zeichen von dem, was innerlich Jesus an ihnen getan hat. Kirche, Gemeinde sind Gemeinschaften getaufter Nachfolger Jesu, die voneinander und füreinander verantwortlich sind. Gemeindezucht als Mittel, um die Kirche rein und unverwechselbar zu halten. Nachfolger Jesu sollen ihre wirtschaftlichen Mittel freimütig mit anderen teilen. Gewaltlosigkeit, Wahrheitsliebe und Ablehnen von Eid spüren. Und Leiden gehört zu einer treuen Nachfolge und ist Kennzeichen der wahren Kirche. Ohne Leiden geht's nicht. Das ist keine vollständige Liste und da könnte man mit Sicherheit noch mehr sagen. Aber das waren so die Sachen, die für sie Konsequenz daraus waren, dass sie gesagt haben, Jesus muss in der Mitte stehen. Ich möchte euch nochmal mitnehmen, zurück zur Apostelgeschichte 4. Wir haben jetzt einen langen Exkurs durch diese Geschichte gemacht, aber ich finde es so interessant, was in Vers 11 steht. Das ist der von euch Fachleuten verachtete Stein, der zum Eckstein geworden ist. Das ist so ein Beispiel, finde ich, wie sich die Geschichte wiederholt. Die Pharisäer haben Jesus abgelehnt. Und dann hat seine Kirche ihn abgelehnt. Nicht klar mit Worten, aber sie hat ihn an den Rand gestellt. Und es ist, wie gesagt, einfach auf die anderen zu zeigen. Ah, die haben das so gemacht. Und ich möchte euch oder uns diese Frage stellen. Wie sieht es bei uns aus? Wo steht Jesus bei uns? In unserem Gemeindeleben, in unserem Leben. Wo haben wir Jesus an den Rand gedrängt? Wo haben wir Sachen, die er eigentlich klar gesagt hat, wegdiskutiert, verpackt, zur Seite gelegt? Wo haben wir diese Herausforderung seines Lebens und seiner Lehre gezähmt und nicht mehr ernst genommen? Ja, auch wir sind eine Gemeinde, die in Wohlstand lebt, die in Sicherheit lebt, der es gut geht. Und ich glaube, auch wir stehen in dieser Gefahr, das höher zu bewerten und wichtiger zu nehmen und das erhalten zu wollen und nicht Jesus zu folgen. Und deshalb möchte ich euch diese Frage so stellen. Wie Jesus-mäßig sind wir? Wie Jesus-mäßig bist du unterwegs? Und ich habe das bewusst so komisch formuliert, damit ihr es euch besser merken könnt. Ja, fragt euch das. Für euch persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Das Zweite, was mir auffällt, ist, dass die Gemeinde Jesu, gerade in den ersten Jahrhunderten, ist nicht zu erklären ohne die Auferstehung von Jesus. Für mich ist das eins der stärksten Zeugnisse oder der stärksten Argumente dafür, dass das Christentum wahr ist und dass die Auferstehung wahr ist, ist die erste Gemeinde. Weil wenn die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, wirklich sich das ausgedacht hätten mit der Auferstehung, warum sind sie so mutig in Leid, Verfolgung und den Tod gegangen für diesen Glauben? Diese ersten Christen waren so überzeugt davon, dass das die Wahrheit ist, dass Jesus Gott ist. Und dass er wirklich auferstanden ist und dass in ihm die Rettung ist, dass sie bereit waren, alles aufzugeben für diesen Jesus. Die Gemeinde ist das stärkste Zeugnis gewesen dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und das, was die Gemeinde gelebt hat, wie die Gemeinde gelebt hat, ist nur zu erklären durch einen Jesus, der in ihnen wohnt und der in ihnen wirkt. Die neutestamentliche Gemeinde kann nur erklärt werden mit Jesus und seiner Auferstehung. Und das ist die zweite Frage, die ich euch stellen würde. euch als Gemeinde und euch persönlich und mir natürlich auch und uns als Gemeinde. Ja. Wie können wir so leben, dass man unser Leben nur mit Jesus erklären kann? Dass das, was wir tun, nur Sinn macht, wenn es einen Jesus gibt in unserem Leben. Spürt ihr das Gewicht dieser Fragen? Ja, ich finde das wichtig, weil das ist die Herausforderung, die Jesus uns gibt. Das ist die Herausforderung. Ihn in die Mitte zu stellen, bedeutet, sich ehrlich diese Fragen zu stellen und dem nachzugehen. Mir wurde von jemand anderem eine Sache in dem Text gezeigt, die ich so faszinierend finde und mit der ich gerne schließen würde. Ein weiter. Danke. Und zwar ganz unten im letzten Vers. Weil für mich ist die Frage, die sich mir stellt, wenn ich diese beiden Fragen, die ich gerade gestellt habe, uns so hinlege, ist halt wie. Wie wollen wir das machen? Wie soll das gehen? Ja, wie wollen wir das als Gemeinde schaffen? Wie will ich das als Mensch schaffen? Und da finde ich so faszinierend, was hier im letzten Vers steht, was die Mitglieder des Hohen Rates, was die bemerken. Ja? Sie sagen, es beeindruckte sie, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten. Denn es waren offensichtlich einfache Leute und keine Gelehrten. Also die hatten überhaupt gar kein Recht, da so zu stehen. So Provinzgurken, die jetzt da dem Hohen Rat, ja, der theologischen und religiösen Autorität, wollten jetzt erzählen, was los ist. Ja, und da stehen zwei einfache Männer und dann steht da, sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Und das erinnert mich daran, dass als Jesus seine 12 Jünger ausgewählt hat, da sagt er, das sind die 12, die sollten mit ihm zusammen sein. Wie konnten die so auftreten vor dem Hohen Rat, Petrus und Johannes? Wie konnten die das machen? Wie haben die das geschafft? Weil sie mit Jesus zusammen waren. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte. Ich möchte euch nicht herausfordern nur, sondern ich möchte euch das mitgeben und euch diese Frage zum Schluss stellen. Noch ein, danke. Wie bist du mit Jesus zusammen? Das ist letztendlich das, was Jüngerschaft bedeutet, mit Jesus zusammen unterwegs zu sein. Wo lebst du das? Wie sehr steht Jesus in deinem Leben im Mittelpunkt, auch in der Art und Weise, dass er dein Terminkalender, dass er da eine Rolle spielt? Das Leben der ersten Gemeinde ist nur zu erklären durch diesen Jesus. Und unser Leben, wenn wir ein Leben leben, was nur mit Jesus erklärt werden können soll, dann muss Jesus in der Mitte stehen. Dann müssen wir uns auf seine Kraft stützen. Dann müssen wir in der Gemeinschaft mit ihm die Kraft finden, die wir brauchen, um so zu leben. Und das möchte ich euch mitgeben. Es ist möglich, ein Leben zu leben, was nicht zu erklären ist ohne Jesus. Aber das ist nur möglich in der Kraft Christi. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Amen.